Hallo liebe Goldköpfe, ich melde mich vor der Folge einmal mit einem kurzen Disclaimer. Wir hatten während der Aufnahme hier und da technische Schwierigkeiten, unter anderem deshalb, weil ich mit Malgorzata Jatta, meiner Gästin, aus Singapur gesprochen habe. Und deswegen hat diese Folge vielleicht nicht die gleiche Soundqualität, wie ihr das sonst hier erwarten könnt. Nichtsdestotrotz sind so unglaublich viele tolle, wertvolle Informationen da drin, sodass man sich im Verlauf der Zeit, denke ich, trotzdem gut reinhören kann. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei.
Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.
Hochbegabung ist im deutschen Schulsystem zu oft zum Scheitern verurteilt. Dieser harte wie ehrliche Satz stammt von meiner heutigen Gästin, Dr. Małgorzata Brzeska. Sie ist unter anderem ECHA-Coach und Begabungspädagogin und damit zertifiziert ausgebildet für die Beratung und Begleitung hochbegabter Menschen. In ihrem Fall sind das oft hochbegabte Kinder und ihre Familien. Darüber hinaus berät sie aber auch beispielsweise Schulen. In ihrer öffentlichen Arbeit möchte sie vor allem aufräumen mit hartnäckigen Irrtümern wie der Überzeugung, hochbegabte Kinder müssen doch automatisch ÜberfliegerInnen in der Schule sein. Liebe Małgorzata, welcher weitere Irrglaube über Hochbegabung ärgert dich so richtig doll?
Das ist genau das, was du gerade erwähnt hast. Das hochbegabte Kinder, Menschen, Erwachsene müssen unbedingt Überflieger sein. Dem es ist gar nicht so. Ich hörte sogar mal von einem Schulleiter, dass die hochbegabte Kinder müssen immer glatte Einser bekommen, sonst sieht er keinen Sinn, diese Kinder zu fördern, denen zu helfen. Und ich kann nur sagen, das ist komplett falsch. Dazu wird sehr oft erwartet, dass diese Kinder eben diese hohe Leistung in komplett allen Bereichen zeigen. Und dass diese Leistung ständig immer abrufbar sein muss. Egal von der Situation. Das können wir von Erwachsenen nicht erwarten. Und ebenso oder desto mehr oder desto weniger von den Kindern an sich. Und eben dieser Irrglaube, dass die Kinder sind in der Schule sehr erfolgreich. Ich dachte vor 10 Jahren auch, ach, mein Kind ist hochbegabt, cool, da wird die Schule einfach so nebenher laufen. Und heute lache ich mich selbst an, wenn ich mich an diesen Gedanken erinnere. Denn so viele Stolpersteine wie im deutschen Schulsystem und nicht nur deutschem, jetzt habe ich Einsicht halt in das Schulsystem eigentlich weltweit durch unseren Umzug nach Singapur, dass diese Kinder es wirklich, wirklich schwierig haben. Und weitere Irrglaube hier, viele denken, dass diese Kinder haben es deutlich besser, weil die schon eigentlich alles können, denen alles zufliegt. Aber es ist eben nicht so. Dann, es sind gewisse Vorstellungen, die vor allem Lehrer, Lehrerinnen haben, unsere Lehrkräfte, welche diese Kinder erfüllen sollten. Die sollten in einen gewissen Kasten passen und das tun die eigentlich niemals. Also diese Kinder kann man nicht in eine Schublade stecken, so wie keinen anderen Mensch. Weiterer Irrglaube ist, Hochbegabung ist Elite. Und das hat diesen Zusammenhang, dass diese Kinder es auch besser haben. Wobei Hochbegabung gar keinen Zusammenhang hat mit sozialem oder wirtschaftlichem Hintergrund. Das kann in jeder Familie vorkommen. Und warum sollten, also auch ihr Glaube, dass besser situierte Familien haben bessere Chancen, diese Kinder zu fördern? Das ist leider so, ja. Finanzen helfen hier, diese Kinder zu fördern. Diese Kinder brauchen sehr viel Input und leider in den Situationen, wo die Schule das nicht leistet. Ja. Kostet es auch sehr viel. Also hier muss ich halt zustimmen. Weitere Irrglaube, dass diese Kinder sehr viel Zeit am Schreibtisch verbringen und dass sie nur lernen wollen. Ehrlich gesagt, ja, gewisse Prozent dieser Kinder, so wie gewisse Prozent der Kinder aus dem normalen IQ-Bereich. Die mögen einfach Ordnung, die mögen sich hinsetzen, schreiben. Aber sehr viele hochbegabte Kinder machen das gar nicht. Dass sie sehr früh lesen oder rechnen und dass sie da tiefes Interesse haben. Ja, für einige stimmt es, für die anderen wieder nicht. Mhm. Dass die Hochbegabung muss unbedingt sichtbar in der Klasse sein. Wobei diese Kinder wollen sehr oft unterm Radar fliegen und passen sich sehr gut an.
Ja.
Es gibt sogar Beispiele von den Kindern, die fließend lesen, wenn die in die Schule gehen. Aber die kommen aus der Schule und plötzlich fangen die an, zu Hause silbenmäßig zu lesen. Die Eltern fragen, warum machst du das, mein liebes Kind? Und das Kind antwortet, ja, weil alle lesen so.
Ja.
Also die haben diese sehr große Nachahmerfähigkeit auch und können sich anpassen, tun sehr viel, um nicht aufzufallen.
Bei diesem Nachahmen, das ist auch etwas, was mir in der Begleitung hochbegabter Kinder sehr oft auffällt, dass die unglaublich gut darin sind, ihre Umgebung sehr genau abzuscannen, sehr genau zu schauen, was machen die anderen. Und das können die schon, finde ich, sehr früh auf einem unglaublich hohen Niveau. Und das ist ja durchaus auch eine sehr, sehr hilfreiche Fähigkeit, aber genau in so Kontexten, wie du das jetzt beschreibst, da wird das dann schief oder sorgt für in Anführungsstrichen Unauffälligkeiten, die tatsächlich dann ja falsche Annahmen zulassen. Über den Kontext Schule werden wir gleich noch mal etwas ausführlicher sprechen und ich kann dir schon mal sagen, mit deiner Haltung rennst du bei mir offene Türen ein. Aber jetzt lasst uns zuerst mal alle Zuhörenden hier abholen. Wer an Hochbegabung denkt, der hat ganz schnell Klischees und so Extreme im Kopf. Vor allen Dingen dann, wenn man noch nicht so viele Berührungspunkte mit hochbegabten Kindern hatte. Dann ist oft dieses Bild der Wunderkinder, die so mit 2 Jahren Mozart spielen, mit 3 Jahren können die lesen und schreiben, mit 6 Jahren nehmen die an Schachwettkämpfen teil, entscheiden da die Gewinne für sich. Und haben dann mit 14 Jahren ihr Hochschulstudium abgeschlossen. Es liegt auch oft an der medialen Darstellung, dass so ein gesellschaftliches Bild sich so ein bisschen etabliert hat, weil ganz oft dort solche Beispiele gewählt werden, weil die natürlich auch, ja, ich sag mal, einen gewissen Effekt haben, wenn man eben solche, in Anführungsstrichen, Wunderkinder zeigt. Hochbegabung, das ist meine Erfahrung und auch der aktuelle Stand, kann sehr, sehr vielfältig aussehen. Es gibt ja nicht das eine hochbegabte Kind. Aber nehmen wir uns jetzt mal so ein Kind, sagen wir mal so klassischerweise kurz vor der Einschulung, vielleicht so ungefähr 6 Jahre alt. Was könnte in der bisherigen Entwicklung dieses Kindes denn wirklich tatsächlich auf eine Hochbegabung hingewiesen haben? Was könnte bis zu diesem Zeitpunkt durchaus schon aufgefallen sein?
Es ist sehr unterschiedlich. Es ist eine sehr gute Frage. Zu allem möchte ich unterstreichen, dass Hochbegabung wird erkannt von Eltern zu unterschiedlichen Altersstufen. Manchmal ist es, dass die Eltern merken schon im Babyalter, mein Kind ist einfach bisschen anders oder überspringt gewisse Entwicklungsphasen. Später, okay, Kind hat vielleicht von selbst schreiben oder lesen gelernt. Kann sein, muss nicht sein. Manche erkennen es erst im Alter von 15 Jahren oder sogar später. Sehr oft kommt es zur Sichtbarkeit, wenn die Kinder Schwierigkeiten in der Schule bekommen und mit der Motivation, weil diese Kinder sind Meister im Verstecken. Die sehr oft merken sie schon, dass die anders sind. Und aus diesem Grund zeigen sie diese Begabungen nicht so sichtbar und offen. Und auch in den Familien, weil Hochbegabung ist genetisch, das ist Fakt. Es ist oft so, dass alle so sind. Das fällt gar nicht auf. Es ist dann sehr schwierig, das zu erkennen. Aber okay. Um auf deine Frage zurückzukommen, das war nur vorweg, das sind Kinder, die sehr oft sehr neugierig sind und extremen Wissensdurst haben. Sehr viele Warum-Fragen stellen, nicht nur aus Spaß, Mama, warum, weil in gewissem Alter machen das alle Kinder. Aber diese Warum-Fragen sind sehr wichtig und sehr oft die Eltern müssen nachforschen, rum. Auch viele unkonventionelle Fragen. Als Beispiel kann ich nennen hier eine Frage eines 2-jährigen Mädchens, die sehr früh angefangen hat zu sprechen. Wie viel Blut haben wir in unserer Zunge? Auf solche Fragen kommen nicht sehr viele Kinder. Oder in sehr frühem Alter, was war vor dem Urknall? Das möchte ich mal in der Zukunft erforschen. Weil keiner kann mir heutzutage das antworten. Die machen sehr oft sehr frühe Vergleiche, wie ganz junges Kind sagt beispielsweise, ein kleines Maus ist genauso grau wie ein Riesenelefant. Und das sagen sie beispielsweise vor dem 2. Lebensjahr. Die kleinen Kinder orientieren sich sehr oft an Erwachsenen beziehungsweise an jüngeren Kindern. Die spielen nicht so gerne mit Gleichaltrigen. Das hat auch gewisse Gründe. Oft Perfektionismus. Plötzlich sagt ein Kind, ich kann keinen Kreis malen und ärgert sich enorm oder gibt auf das Zeichnen oder Malen komplett. Das sind sehr oft Kinder, die plötzlich dann, wenn gefragt von jemandem von außen, nicht von den Eltern, mal was, und die Eltern laufen grün, weil das Kind malt eigentlich gar nicht, und dann entsteht ein super Bild. Plötzlich aus dem heiteren Himmel quasi, obwohl das Kind halt nie Stift wirklich in der Hand hält. Dann sehr geringer Schlafbedürfnis. Sehr oft in sehr frühem Alter, diese Kinder haben sehr geringes Schlafbedürfnis, die wollen Input. Die ärgern sich sehr oft mit sich selbst, dass sie beispielsweise Mittagsschlaf gemacht haben, weil so viel vom Tag weg gefallen ist und so viel ist an die vorbeigelaufen quasi, an denen die nicht teilhaben könnten. Sehr kleine Kinder, Babys, schauen sich sehr oft herum suchen nach Impulsen schon im kleinen Alter. Denn manche Kinder laufen schnell, also Grobmotorik ist schnell entwickelt. Die anderen wiederum sparen sich diese Grobmotorik und greifen zu Feinmotorik. Ein kleines Kind mit einem Jahr wird alle Cremedosen aufmachen, zumachen wollen. Das machen halt auch nicht alle Kinder. Dann später in der Schule, die sind gar nicht so interessiert an Noten, weil die wissen, was sie wissen und fragen sich, wozu mache ich diesen Stress mit diesen Noten überhaupt? Das kann man schon im in der Schule ein bisschen halt erkennen, dass obwohl das Kind alles kann, es nicht motiviert, beispielsweise einfache Fragen zu antworten. Sehr oft diese Kinder lösen die komplizierten Fragen im Test, lassen die einfachen weg. Das finde ich sehr bemerkenswert. Und dann lange Konzentrationszeiten. Das kann man merken beispielsweise beim Plätzchen ausschneiden. Man lädt ein paar Kinder ein, wir backen Weihnachtsplätzchen, jetzt ist um die Zeit. Und die hochbegabten Kinder sind da, um Plätzchen zu backen. Also die werden tatsächlich manchmal am Tisch sitzen und 2 Stunden ausstechen und backen, Konzentration zeigen, wobei die gesamte Mannschaft ist schon irgendwo im Spielzimmer und das Kind schneidet das halt mit den Erwachsenen dann weiter aus. Mir ist wichtig zu unterstreichen auch, dass die Eltern nicht denken sollten, oh Gott, diese alle Merkmale müssen in meinem Kind vorkommen. Das ist nicht so. Das kann sein, muss aber nicht. Und das kann auf Hochbegabung hindeuten, muss aber nicht. Und deswegen ist diese Situation so komplex und es ist sehr wichtig, individuell immer zu schauen. Dann, was mir noch ins Kopf kommt und was sehr wichtig ist, ist dieser hohe Gerechtigkeitssinn. Die Kinder erkennen sehr oft sehr früh, was falsch, was richtig ist und haben damit auch verbunden hohe Erwartungshaltung an sich selbst, aber auch an die anderen. So einem Kind darf man nichts versprechen als Erwachsene, was man selber nicht halten will oder kann. Wenn wir dem Kind ein Eis versprochen haben, dann müssen wir diesen Eis kaufen. Andere Kinder vergessen das schnell. Diese Kinder vergessen nichts. Und damit kommen wir zu extremen Gedächtnis. Ich hatte Kinder, die irgendwo betreut, Familien, die im Ausland waren, an irgendeinem Spielplatz. Die fahren da 3 oder 4 Jahre später und sagen der Mama, Mama, erinnerst du dich? Damals war dieser Spielplatz von den Bäumen so klebrig. Und das war vor 4 Jahren, als das Kind 2 Jahre alt war. Also die haben extremen Gedächtnis. So, wir haben hier sehr viele Merkmale schon genannt und ich könnte noch gefühlt eine halbe Stunde mindestens darüber reden, wenn ich schnell spreche. Aber Es ist mir sehr wichtig, dass eine ein Message rüberkommt, eine Nachricht rüberkommt. Es sind alle Merkmale in dem Bereich immer, es kann, muss aber nicht sein. Also nicht alle Kinder werden diese alle Merkmale aufweisen. Und deswegen ist es so wichtig, immer individuell zu schauen und sich als Eltern zum Beispiel Beratung holen. Kurz mal eine Stunde mit einer erfahrenen Person in diesem Bereich zu sprechen und das aufzuklären, ob es tatsächlich bei diesem Kind diese Richtung gehen sollte. Denn nicht alle Hochbegabte lesen schnell, nicht alle sprechen sehr froh. Das machen einige als Beispiel. Und das ist immer wichtig, dieser individuelle Aspekt, wenn man über Merkmale spricht.
Und wohin kann man sich denn gut wenden, wenn man genau so eine Fachperson sucht? Denn ich merke ganz oft bei Eltern, dass das eine ganz große Frage ist, gerade wenn sie noch so in diesem Überlegungsprozess sind. Auch ich sehe Merkmale, ich habe da eine Vermutung, anderes sehe ich vielleicht nicht. Ist es das also vielleicht doch nicht? Wo können diese Eltern sich hinwenden, um eben irgendwie mal so Beratungsimpulse zu kommen? Welche ersten Schritte sind denn da sinnvoll?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann mich erinnern, als ich damals vor 10 Jahren gesucht habe, es war noch sehr wenig über Hochbegabung, erstaunlicherweise im Internet. Das war auch der Anstoß, meinen Instagram-Account zu gründen und quasi Outing zu diesem Thema zu machen. Also man kann durchaus einfach heutzutage bei Google reinschreiben, bei einer Suchmaschine, Hochbegabung und diesen Stadt nennen, wo man wohnt oder Region. Man kann nach Begabungsexperten suchen. Das würde ich halt raten. Wenn man Erfahrung von mehreren Personen haben will, kann man sich beispielsweise an das DGHK wenden, Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind. Jedoch, also ich rate immer am Anfang auch zur individuellen Beratung, weil das ist wirklich dann an das Kind angepasst und an die Familiensituation, die man hat. Und es kann wirklich Familien sehr viel helfen. Also so eine 1 bis 2, 3 Stunden können die Familie und das Kind so weit nach vorne bringen, dass so viele Sachen werden klar, dass es sich wirklich lohnt, die Zeit und eventuell finanziell in diese Stunden zu investieren.
Findest du, dass hochbegabte Kinder diese konkrete Antwort brauchen? Ich merke ganz oft, dass durchaus irgendwie so die Meinung vorherrscht, okay, so im ADHS-Bereich beispielsweise, da ist schon klar, Kinder müssen das irgendwie genauer wissen, müssen auch wissen, was so mit ihnen los ist. Und in diesem Bereich der Hochbegabung läuft das alles deutlich zögerlicher. Also da sind auch viele Eltern nicht sicher, ob sie ihrem Kind mitteilen sollen, was los ist, was Sache ist. Da würde mich wahnsinnig interessieren, wie du das mit so einem Kind besprechen würdest, wie würdest du das sagen?
Die Kinder brauchen wirklich Verständnis von sich selbst. Wenn ich mich selbst verstehe, worüber es mir geht und warum reagiere ich auf gewisse Weise, dann kann ich auch mehr erreichen. Dann kann ich einfacher Entscheidungen treffen, schon als Kind. Ja, und das sind auch die Kinder, die sehr gerne Verantwortung für andere übernehmen. Und in den Situationen, wo die selber nicht verstehen, was bei denen los ist, dann können sie sich selbst quasi auf diese Weise auch ein bisschen schaden. Und deswegen finde ich das grundlegend wichtig, mit dem Kind darüber zu sprechen, nur den richtigen Zeitpunkt auszuwählen, das auf richtige Weise zu machen.
Ja, und gerade diese Kinder merken ja total, wenn wir da irgendwie rumeiern und uns verbiegen. Deswegen ist auch tatsächlich meine Erfahrung, möglichst offen, ehrlich, authentisch zu sprechen und schlichtweg das zu benennen, was die Kinder ja sehr wohl auch selber immer wieder spüren. Jetzt berätst du ja auch Familien, du berätst Eltern. Und mich würde sehr interessieren, wie diese Eltern zu dir finden. Also in welcher Verfassung sind sie, wenn sie zu dir kommen? Was sind ihre Schwierigkeiten, ihre Fragen? Nach welcher Unterstützung suchen sie? Wie geht es diesen Eltern? Was brauchen sie?
Eine extrem gute Frage, denn die kann man mit einer Antwort gar nicht abräumen vom Tisch. Aber grundlegend finde ich, dass die Eltern melden sich viel zu spät. Die melden sich erst dann, wenn etwas richtig, richtig schief ist, schief läuft. Sei es in der Schule, sei es im Kindergarten, sei es im emotionalen Bereich zu Hause. Denn wir haben schon gesagt, diese Kinder sind Meister in Pacing, in sich anpassen. Sehr oft nach außen werden die tun, als ob nichts wäre. Ich passe mich an. Dadurch stehen die unter enormem Druck, den die zu Hause rauslassen. Die Eltern wissen nicht, was los ist mit diesem Kind. Weil Schule oder Kindergarten sagt den Eltern, das Kind ist 100% zufrieden bei uns. Und die Bombe explodiert zu Hause. Und hier vielleicht auch zu Unterschieden zwischen Mädchen und Jungs, weil ich mag generell zwischen Mädchen und Jungs nicht unterscheiden, weil es ist wieder so ein Bereich, wo alles sein kann sein, muss nicht sein und so weiter. Aber es ist tatsächlich so, dass man sollte sehr vorsichtig bei den Mädchen sein, die sich sehr anpassen nach außen. Und die Jungs, das sind oft die in der Schule auffallen, Clown spielen, ausrasten, bereits in der Schule. Und dadurch haben die, muss ich sagen, vielleicht zum Glück, größere Chancen, dass es denen geholfen wird. Von der anderen Seite, von der einen Seite und von der anderen größeres Risiko, dass denen eben irgendeine falsche Diagnose wie ADHS zugeschrieben wird. Also da muss man sehr, 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 sehr und noch mehr genauer aufpassen. Weil es gibt nichts Schlimmeres als falsche Diagnosen. Dadurch verlieren diese Kinder als auch Familien sehr viel Zeit. Und manchmal ist es wirklich schwierig, aus diesem falschen Weg rauszugehen und sich Hilfe zu holen, richtige Hilfe zu finden, die diesen Fall richtig verstehen kann.
Hast du aus deiner Arbeit so ein, vielleicht zwei Pfeiler für einen gelingenden Alltag mit einem hochbegabten Kind? Zur Schule und in diesem Kontext kommen wir gleich nochmal. Es geht jetzt wirklich darum, was kann zu Hause eine wertvolle Stütze sein. Und das ist sicherlich auch individuell, denn Kinder sind individuell und Familien sind individuell. Aber gibt es etwas, wo du sagst, ja, das sind so kleine Stellschrauben, die wirklich in jeder Familie so eine sehr unterstützende Funktion haben können?
Das ist absolute Grundlage. Also mit dem Kind viel sprechen. Viel ehrlich sprechen, Sicherheit geben. Das ist die absolute Grundlage. Obwohl sehr oft leben, vor allem wenn es halt eben in der Schule nicht richtig alles läuft, ist sehr anstrengend mit diesen Kindern. So wie diese Kinder so viel Input brauchen und so viel merken generell, genauso viel Leistung müssen die Eltern zu Hause zeigen zu diesen Kindern. Die brauchen wirklich extrem intensive Betreuung. Mal jemand hat mir gesagt, boah, dieses eine Kind, wenn ich das beobachte, was eine Mama leistet, das ist, als ob ich vier Kinder hätte, mindestens. Also es ist wirklich, das Leben der Familien ist sehr, sehr, sehr intensiv. Es gibt Methoden, aber da muss man auch immer individuell schauen, wie man das alles auf mehr harmonische Ebene bringen kann. Und diese Harmonie ist zu Hause, auch wenn Kind oder Eltern auch manchmal explodieren. Wir sind alle Menschen und irgendwann mal hat jemand genug. Und es wird beispielsweise laut zu Hause. Und dann ist es so wichtig, mit dem Kind nachhinein reden. Diese Situation hat mir nicht gefallen. Ja, und ja. Dazu bringen, dass es von einer oder anderen Seite Erklärung kommt, Entschuldigung kommt. Also diese Kinder einfach da abzuholen, wo sie stehen und die ernst nehmen und ja, nicht nach dem Motto, ach, diese Phase wird auch vorbeikommen, weil wird sie wahrscheinlich nicht so einfach vorbeigehen, wenn wir uns nicht drum kümmern.
Auf jeden Fall. Da hast du auf deinem Instagram-Kanal den ja sehr prägnanten Satz, Hochbegabung ist kein Luxusproblem genannt. Und das beschreibt im Endeffekt genau das, denn viele Menschen denken, na, ihr habt doch ein total intelligentes Kind, ein intellektuell sehr fähiges Kind. Wo ist denn euer Problem? Ne? Was wollt ihr denn? die Vorstellung, man müsse dann nur hier so ein bisschen was anbieten, da so ein bisschen füttern und dann würde der Rest von alleine einfach schon laufen. Und naja, Schulprobleme haben diese Kinder ja sowieso auch gar nicht mit diesen Fähigkeiten. Und das wird einfach der Not von Familien, die wirklich viel tun müssen, damit so ein Alltag gelingt, überhaupt nicht gerecht. Ich selbst erlebe da so viel Ratlosigkeit bei Eltern, so viel Anstrengung, wirklich immer wieder passgenaue Angebote zu machen, wirklich zu begleiten, sodass diese Kinder sich in dem, was sie ausmacht, auch gesehen fühlen. Und dann auch diese Balance zu halten aus einem passenden Angebot und gleichzeitig dem Verständnis, dass das gleichzeitig auch einfach junge Kinder sind und dass die zum Beispiel mit Ängsten konfrontiert sind, die junge Kinder ebenso haben. Und da wirklich ein gutes Gleichgewicht zu schaffen und es auch zu verstehen und im Blick zu haben, ist wirklich nicht einfach. Ich habe schulisch mal ein hochbegabtes Mädchen begleitet, das schon sehr früh einfach sehr vertiefte Literatur, sehr reife Literatur lesen wollte. Und die Eltern haben das auch unter anderem in Absprache mit mir dann zugelassen, soweit wie das sinnvoll war und auch gut begleitet. Und auf der anderen Seite konnte dieses Kind überhaupt nicht zum Beispiel Filme oder Serien gucken, die andere Kinder im gleichen Alter schon total gern geschaut haben. Die hat ganz oft einfach Kleinkind-Serien, also im Grundschulalter Kleinkind-Serien geguckt. Einfach, glaube ich, um da so ein, ich weiß nicht, so ein intuitives Gleichgewicht innerlich herzustellen und da zu verstehen, auf der einen Seite ist dieser unglaubliche intellektuelle, ich nenne es mal Vorsprung, und auf der anderen Seite ist da aber auch ein ganz dolles Bedürfnis nach Sicherheit, nach so völlig unaufgeregten, unspannenden, unspektakulären Inhalten. Und dass man das eben wirklich schafft, auch anzubieten, das ist nicht ganz so leicht. Jetzt möchte ich mit kleinem Blick auf die Uhr unbedingt noch zu einem Bereich kommen, der dir ja ganz besonders wichtig ist, aber auch mir als Lehrkraft natürlich sehr am Herzen liegt. Und das ist der ganze Bereich Schule. Ich möchte da jetzt unbedingt nochmal den Satz aufgreifen, der schon am Anfang dieser Folge stand. Dein Satz, Hochbegabung ist im deutschen Schulsystem zu oft zum Scheitern verurteilt. Das ist ein ganz starker Satz, in dem ganz viel steckt, dem wir uns als Lehrkräfte stellen müssen, auch wenn das zugegebenermaßen natürlich ein bisschen unbequem ist, weil man sich damit auseinandersetzen muss, dass man vielleicht bisher da nicht alles richtig gemacht hat. Was lässt denn hochbegabte Kinder trotz all dieser Fähigkeiten, die die haben, so oft scheitern?
Puh, eine Frage, wo ich tiefen Atem auch holen muss, denn du hast wieder so viele Themen in dieser Aussage berührt, wo ich sofort was dazu
ja,
sagen
das
wollte.
Kenn ich.
Dass Grundschulzeit für diese Kinder einfach enorm schwierig ist. Obwohl die kognitiv sehr oft sehr weit sind, müssen die aber auch nicht in allen Bereichen, das mag ich unterschreiben, wir haben auch manchmal Inselbegabungen, ja, wo die Kinder eben, das sind diese Kinder aus der Presse sehr oft, wo die eine Richtung sich sehr weit konsequent entwickelt haben, weil die A, Fähigkeiten dazu haben, B, und Glück hatten, Unterstützung da zu holen in diesem Bereich. Und das sind so die Beispiele, an denen sich sehr viele Lehrkräfte orientieren und dann die Aussagen kommen, ja, ich sehe an ihrem Kind aber nichts. Da ist nichts. Da ist wirklich nichts. Und diese Aussagen sind sehr verletzend für die Eltern, weil die Eltern wollen in der Regel Brücken bauen. Die wollen schauen, die sehen, meistens ist es denen bewusst, welches Kind die gerade betreuen. Mhm. Und die sehen sehr oft Schule als ein gemeinsames Projekt. Die Erfahrung zeigt leider aber, dass es manchmal sehr schwierig ist, mit der Schule sich offen darüber zu unterhalten. Weil dann kommen sie oft zu schnell, zu voreilig Vorurteile. Und es wird sehr geschaut, darauf fokussiert wird, was dem Kind noch fehlt. Das schadet diesen Kindern enorm. Das bringt diese Kinder dazu, die beispielsweise feinmotorisch entwickelt sind, die sehr große Buchstaben malen müssen. Das ist wirklich für die wie Malen und sehr anstrengend. Warum akzeptieren wir nicht, dass dieses Kind schon eine Handschrift von einem 10-Jährigen hat, obwohl es 6 Jahre alt ist? Das kann ja durchaus sein. Also mir fehlt wirklich Akzeptanz und Austausch an dieser Stelle. Daher holen mich auch die Eltern sehr oft, diese Gespräche zu moderieren. Weil keiner will einem verletzen oder einem was vorwerfen. Darüber geht es hier gar nicht, ja. Aber sehr oft wird das so rein interpretiert. Den Eltern wird leider sehr oft auch vorgeworfen, okay, andere Kinder schaffen das an, nach der Schule auszugleichen. Warum ist es nur ihrem Kind so langweilig? Das kann nicht sein, sie machen was falsch. Und da fühlt man sich gleich gegen die Wand gedrängt. Und man will das gar nicht eigentlich, weil das ist halt, das verspricht nicht, dass es nach einem Lösungsweg gesucht wird. Ich versuche immer beide Seiten zu verstehen, weil es gibt fantastische Lehrer und Lehrerinnen, das unterstreiche ich immer wieder. Nur, die haben auch nicht immer die Möglichkeiten, so zu agieren, wie die, was sie gerne gemacht hätten mit den Kindern. A, fehlt die Zeit. B, man hat unterschiedlichen Chef oder Chefin als Schulleiter. Also manchmal darf man halt nichts modifizieren, bloß nichts verändern. Wir haben unterschiedlichste Situationen, aber es gibt auch Schulen, wonach Eltern suchen können, die beispielsweise Klassen zusammensitzen. Also 1 und 2 geht zusammen, dann 3 und 4. Und dann in solchen Schulen ist es durchaus möglich, für solche Kinder mit ein bisschen Unterstützung, die Grundschule binnen von 2 Jahren zu absolvieren. Also es gibt verschiedene Lösungswege, aber was ich beispielsweise nicht verstehen kann, wenn ich zu einer Lehrkraft gehe und sage, könnte das Kind zuerst zum Versuchen schwierigere Aufgaben bekommen und erst danach als Dessert diese einfachere Pflicht erledigen, wenn es noch nötig ist. Das stößt sehr oft auf Ablehnung, weil es wird hier keine Extrawurst gebraten. Also...
Ja, das kenne ich.
Dann ist so ein Dialog so schwierig. Weil die Lösungen sind da. Die Lösungen sind da, die nicht viel Zeit kosten, nicht viel Aufwand kosten. Sehr oft sind Eltern sagen, wir geben dem Kind. Würden sie das erlauben? Ja. Wir wollen ihnen keine extra Arbeit zubereiten. Das wird manchmal auch abgelehnt.
Ja, und gerade diese Extrawurst, von der du da sprichst, die ist so oft ein Knackpunkt. Ne? Ich höre ganz oft, ja, wir haben eigentlich eine Idee oder ja, wir könnten es ja eigentlich wirklich so umdrehen, dass man erstmal sagt, du machst direkt die schweren Aufgaben, was auch immer schwer ist, denn ich bin ja Mathelehrerin, ich weiß so ein bisschen, wie diese ganzen Aufgaben und Anforderungsbereiche sich so strukturieren. Und wenn mir ein Kind zeigen kann, dass es bereits auf einer viel weiteren abstrakten Kompetenzstufe ist, dann ist es einfach nicht lernförderlich, darauf zu bestehen, die ganzen Schritte vorher genauso wie alle anderen auch nochmal zu durchlaufen. Gerade sowas ist für diese Kinder ja total Folter, nochmal so ausführlich durch was durchgehen zu müssen, dass sie bereits verstanden haben. Wenn ich also sage, oh, ich möchte aber schon noch mal sehen, dass diese ersten Kompetenzstufen auch wirklich gut verinnerlicht sind, kann ich das ja machen. Dann kann ich mir das kurz an 1, 2 Aufgaben zeigen lassen, einen Haken dran setzen und dann mache ich weiter. Und ich weiß, unsere Ressourcen als Lehrkraft sind einfach begrenzt. Wir haben so volle Klassenzimmer. Wir wollen allen unterschiedlichen Kindern gerecht werden. Da geht nicht immer super viel. Oder wir haben wirklich Schulleitungen, die sagen, ich will aber, dass ihr mit diesem Matheheft arbeitet und da lasse ich euch auch nicht raus. Dann versuche ich halt in meinem Rahmen dem Kind, soweit es eben geht, entgegenzukommen. Und das hat einen riesigen Wert, dann eben zu sagen, hey, diese Fingerübungen da oben, meinetwegen lasse ich mir 1, 2 davon zeigen, aber du wendest dich vielleicht gleich diesen Aufgaben zu. Oder etwas, das ich auch immer machen kann, ist mir zu überlegen, brauche ich in so gemeinsamen Erklärungsphasen oder gibt es da die Notwendigkeit, dass so ein hochbegabtes Kind auch dabei sitzen muss? Vielleicht gibt es manchmal die Situation, in der das vielleicht auch sinnvoll ist, das gemeinsam zu machen. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es gerade diesen Kindern extrem schwer fällt, solche Situationen auszuhalten. Die haben vielleicht ein Thema schon durchdrungen, sind längst 5 Schritte weiter und müssen dann da sitzen und darauf warten, wie auch andere Kinder, die natürlich total das Recht haben, das in Ruhe zu begreifen, aber wie die das so langsam verstehen und wie die daran geführt werden. Das heißt, die müssen dabei zugucken, wie andere es begreifen. Das ist für die oft ganz, ganz, ganz schwer auszuhalten. Genau. Müssen selber warten, bis sie dann auf ihrem Niveau arbeiten können. Und das sind dann genau die Momente, wo sich Unruhe aufbaut, Anspannung aufbaut. Und das sind dann diese Klassenclown-Momente, wenn man sie klassisch so nennen möchte, das sind dann die Momente, wo solche Kinder vielleicht auch mal nach außen gehen mit irgendeinem Verhalten, einfach weil diese Situation so überhaupt nicht zu ihren Lernbedürfnissen passt. Und da dann zu sagen, okay, du kannst schon mal mit deinen Sachen starten, wir besprechen hier. Meinetwegen mit Kopfhörern, vielleicht irgendwie so ein bisschen zurückgezogen, da ist es gut, wenn man sein Klassenzimmer daran angepasst hat. Aber einfach diese Kinder, so wie das in dem Rahmen möglich ist, aus diesen Momenten rauszunehmen und darauf zu vertrauen, dass die auch ihren Schritt weitergehen können, ohne dass man quasi daneben steht. Und auch eben das Vertrauen zu haben, zu sagen, ich erkläre dir den Part jetzt nicht, ich gebe vielleicht auch einfach mal Aufgaben rein oder biete was an, ohne das zu erklären und sag, wirst du schon rausfinden, wie das funktioniert. Also da wirklich auch relativ unspektakulär und gut möglich im normalen Schulgeschäft so Anforderungen zu schaffen. Wir müssen gar nicht immer an diese ganz großen Sachen denken. Natürlich ist das toll, wenn sich das Schulsystem dahin bewegt, dass wir da viel, viel besser anbieten können, viel mehr Möglichkeiten haben. Aber es ist ja immer die Frage, wie weit komme ich jetzt schon? Und für so ein Kind ist es schon ein Riesenzugeständnis und ein wichtiger, wichtiger Schritt, dass es merkt, hey, da interessiert sich jemand für das, was ich kann, für das, was ich brauche, für das, was mir gut tut und versucht das entsprechend mir anzubieten und umzusetzen. Und das ist unglaublich viel wert, auch wenn es vielleicht uns nicht immer super zufrieden macht, weil wir gerne mehr machen würden, aber das ist nicht nichtig und das muss man sich, wenn man in einem sehr begrenzten Rahmen arbeitet, immer wieder vor Augen halten. Und auch für die Eltern ist das so ein gutes Gefühl, wenn die merken, mein Kind wird da gesehen. Immer also die Frage, wie weit kann ich dir hier entgegenkommen? Ich sehe, was du brauchst.
Das ist so extrem wichtig, eben auf diese Weise mit diesem Kind zu reden, weil dann das Kind fühlt sich angenommen und verstanden. Was die Kinder eben von der Schule, wenn man das auf diese Weise nicht macht, mitnehmen, ist, keiner versteht mich, keiner mag mich, meine Lehrkraft akzeptiert mich nicht. Weil die spüren gleich die Einstellung. Die haben extreme Fühler und können, wenn die schon Raum betreten, sagen, in welcher Verfassung ist diese Lehrkraft mir gegenüber. Und das ist so wichtig, was du sagst. Ich habe mal eine Animation gemacht, wo ich gezeigt habe, wie wichtig die Lehrkräfte eben sind. Ja. Deswegen schätze ich die so sehr, weil wenn wir eine Pflanze haben, wir können die halt gut gießen, bewässern und sich drum kümmern, sodass diese Pflanze wirklich aufblüht. Und so machen unsere Kinder auch, wenn die sich verstanden fühlen, wenn die den Ziel sehen. Oder ich kann diese Pflanze leider verrotten lassen, wenn ich zum Beispiel so einem Kind dafür, dass es etwas flott erledigt hat, beim nächsten Mal eine doppelte Menge Hausaufgaben gebe oder Aufgaben für die Klasse. Das ist doch eine Bestrafung statt eine Belohnung. Weil manche Lehrkräfte denken eben, dieses Kind muss die ganze Zeit beschäftigt sein. Ja, das stimmt, aber mit was Sinnvollem. Und nicht immer wieder Wiederholungen. Wiederholungen sind für diese Kinder eine totale Katastrophe. Es kommt sogar dazu, dass die Kinder, wenn die sich als Beispiel für Mathe-Test vorbereiten, dass die diesen Test dann schlechter abschneiden, als wenn die sich gar nicht vorbereiten, weil die diese Themen längst verstanden haben, die diese Themen einfach extremst langweilig finden. Und in dieser Situation können sie diese Leistung gar nicht mehr abrufen.
Das ist tatsächlich was ich so oft beobachte. Oder auch so dieses Phänomen, dass sie dann, wenn man sie einfach so Dinge fragt, die so banal sind, dass sie immer mehr hinter dieser Aufgabe vermuten, als da eigentlich drinsteckt. Also dann wirklich, ich sag mal, sehr kreative Antworten auf vergleichsweise banale Fragen geben und da vielleicht dann eben auch Fehler machen und dann eben nicht die Leistungen da am Ende stehen, die man oder die so gesellschaftlich erwartet werden an der Stelle, weil sie dann einfach sich nicht vorstellen können, dass jetzt wirklich nochmal so einfach gefragt wird. Das ist gar nicht in ihrem Konzept vorgesehen und dann kommen da wirklich ganz, ganz spannende Dinge raus bei eigentlich sehr simplen Fragen.
Entweder das oder die sind auch manchmal Meister in Analyse von Aufgabenstellung. Also entweder lesen die das gar nicht, das ist ein Fall. Und zweiter Fall ist, die lesen die so genau, dass sie dann 10 Fragen haben, was wollen die von mir? Weil das kann das und das bedeuten. Also man muss wirklich aufpassen. Also ich würde wirklich, wenn ich Verlag hätte, so ein paar Kinder mir holen und die drum bitten, alle unkonsequente Stellen in den Arbeitsheften zu finden. Weil das sind die besten Kontrolleure und Kontrolleurinnen. Genau.
Zum Thema Schulsystem müssen wir im Grunde genommen vielleicht doch nochmal eine eigene Folge aufnehmen, denn das ist einfach der Knackpunkt, der Punkt, wo so viele Schwierigkeiten auftreten und der am meisten Eltern beschäftigt, würde ich sagen.
Jeden von diesen Themen könnten wir noch so tief einsteigen. Das Thema ist einfach komplex, genauso wie komplex unsere Charaktere sind, Charakterzüge. Genauso sind die begabten, hochbegabten, hochbegabten Kinder. Da haben wir auch noch eine Unterscheidung.
Und gerade im Thema Schule oder in diesem Kontext geistern meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach so die meisten Irrtümer durch die Gegend. Und darum soll es ja auch in diesem Podcast langfristig gehen, dass wir mit solchen Dingen aufräumen. Und natürlich jetzt so in diesen ersten Folgen auch mal einen guten Rundumblick zu geben über so spannende Themen wie zum Beispiel das Themenfeld Hochbegabung. Zum Abschluss würde ich jetzt gerne mit einem schönen Ausblick enden. Malgorzata, dieser Podcast heißt Ein Kopf voll Gold und zum Schluss schauen wir immer da nochmal ganz gezielt hin. Wie würdest du denn den folgenden Satz beenden? Die besondere Stärke von hochbegabten Kindern liegt vor allem in
Anpassungsfähigkeit im Sinne von Verständnis in Situationen, in denen diese Kinder sich selbst befinden.
Das sind doch wunderschöne Schlussworte, Malgorzata. Ich freue mich so, dass du zu diesem Thema hier gesprochen hast. Ich glaube, jeder Mensch, der hier zugehört hat, hat gemerkt, wie sehr dir dieses Thema am Herzen liegt und wie viel du darüber weißt und wie fundiert du darüber berichten kannst. Ich danke dir, dass du mit Irrglauben aufgeräumt hast und wir jetzt alle ein deutlich echteres Bild vom Thema Hochbegabung haben. Und ich denke, hier konnten sich viele Eltern auch sehr, sehr gut wiederfinden. Und Menschen, die noch nicht so viel mit Hochbegabung zu tun hatten, die fühlen sich jetzt vielleicht eingeladen, eventuell bestimmte Dinge zu überdenken, die sie bisher immer angenommen haben in diesem Bereich. Alles Weitere zu Malgorzatas Arbeit findet ihr in den Shownotes. Auch die Gesellschaft für das hochbegabte Kind, die sie erwähnt hat, werde ich dort verlinken, ebenso wie andere Empfehlungen. Und auf ihrem Kanal Hochbegabt hoch 3 werdet ihr viele weitere Impulse finden. Schaut euch dort gerne um. Und zum Schluss eine kleine Bitte. Wir haben ja jetzt schon ein paar Folgen hinter uns und ich möchte mich bedanken für das tolle Feedback, das ich zu den Folgen erhalte. Und wenn ihr diese ganze Sache hier ein bisschen unterstützen möchtet und dafür sorgen möchtet, dass diese Inhalte an die richtigen Stellen kommen, dann abonniert zum einen sehr gerne oder empfehlt auch diesen Podcast weiter. Vielen Dank dafür. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin.
Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.